BR Heimat. Habe die Ehre.
Am Mikrofon ist der Johannes Hitzelberger. Grüß Gott und herzlich willkommen zu unserem Vormittagsratsch. In den Manufakturen der Oberpfalz, da entstehen zum Beispiel duftende Seifen, glänzende Schmuckstücke oder ausgefallene Schals. In Handwerkbetrieben mit Tradition, ebenso wie bei jungen Leuten, die sich was einfallen lassen. In Habe die Ehre ist bei mir heute die Journalistin Christina Sandig aus der Oberpfalz zu Gast. Guten Morgen, grüß Gott.
Guten Morgen, einen wunderschönen guten Morgen und grüß Gott.
Herzlich willkommen in München. Frau Sandig, Sie nehmen uns mit in die Oberpfalz und zeigen, dass sich ein Ausflug dahin natürlich lohnt, weil die heimischen Manufakturen, wie Sie es nennen, da gibt es eine große Bandbreite an Produkten. Es wird mit traditioneller Technik gearbeitet, mit Neuem experimentiert. Hauptsache, die Qualität stimmt. Und die Macherinnen und Macher sind ja da mit viel Liebe und Leidenschaft dabei. Sie haben ideenreiche, qualitätsbewusste Macherinnen und Macher getroffen. Und in Ihrem Buch Manufakturen in der Oberpfalz, erschienen beim Battenberg Gietl Verlag, da stellen Sie eben nicht nur die Produkte vor, sondern auch die Menschen. Darüber reden wir heute, auch über Sie. Christina Sandig, weil wenn sie keine Bücher schreibt, dann schreibt sie für die Amberger Zeitung. Als Lokaljournalistin sind Sie unterwegs.
Lokalredakteurin,
dass ich es richtig sage. Was mir gut gefallen hat, in Ihrem Vorwort schreiben Sie, was Sie in diesem ganzen Buch darstellen, all das ist Wertarbeit, nicht Wegwerfware. All das hat seinen Preis, aber eben auch seinen Wert. In der Oberpfalz machen gar viele Menschen gar wunderbare Dinge. Weitaus mehr als hier porträtiert werden. Ein Buch wie dieses kann nur eine Auswahl bieten. Und die wiederum ist subjektiv.
Ja. Es kann auch nur eine Auswahl bieten. Ein Buch mit 160 Seiten kann nicht alle Menschen, die wirklich wundervolle Dinge machen, porträtieren. Man muss eine Auswahl treffen und ja, die ist auch immer in gewisser Weise subjektiv.
Was dabei rausgekommen ist, das erfahren wir in den kommenden 2 Stunden. In Sulzbach-Rosenberg aufgewachsen ist mein heutiger Gast, die Christina Sandig. Sie ist Lokalredakteurin bei der Amberger Zeitung. Und sie hat ein Buch geschrieben über die Oberpfalz, über Manufakturen in der Oberpfalz. Aber Frau Sandig, jetzt erst einmal müssen wir ein bisschen was über Sie erfahren. Lokalredakteurin bei der Amberger Zeitung. Wie sind Sie dazu gekommen? Was hat die Liebe zum Journalismus geweckt?
Erstmal der Zufall. Also ich habe Abitur gemacht in Amberg am Gregor-Mendel-Gymnasium. Und wusste dann erstmal nicht so recht, was ich denn machen sollte. Und dann hat sich's ergeben, bei der Mittelbayerischen in der Lokalredaktion Amberg einfach mal ja, mitzuarbeiten. Und dann habe ich relativ schnell festgestellt, dass das mein Traumberuf ist. Und der ist es auch heute noch. Ich habe dann, jetzt heißt es Oberpfalz Medien, Der Neue Tag Weiden gewechselt, auch in der Lokalredaktion Amberg, habe ein Volontariat gemacht und bin seitdem in der Lokalredaktion Amberg. Mhm.
Hat sie es nie zu, nicht despektierlich gemeint, einfach nur beobachtend zu einer größeren Zeitung gezogen?
Nein, mein Herz hängt wirklich am Lokaljournalismus. Mhm. Ich mag Menschen. Man ist sehr nahe dran am Menschen als Lokaljournalist. Man bildet auch die Lebensrealität von Menschen ab. Das, was ja für die Menschen vor Ort wichtig ist, sei es jetzt in der Kommunalpolitik, über die man berichtet, sei es über die lokale Wirtschaft, über Soziales, das sind Dinge, die die Menschen vor Ort betreffen, die sie berühren, die ja auch einen Einfluss auf ihr Leben haben. Zum Beispiel, wo entsteht ein neues Baugebiet? Welche Vereine gibt es? Welche Feste gibt es? Ja, es ist eine wahnsinnige Bandbreite an Themen, die man als Lokaljournalist, als Lokalredakteur bearbeitet. Und das macht es für mich so spannend. Mhm.
Sie haben es im Vorgespräch auch schon ein bisschen geschildert, was Sie so spannend finden, dass man natürlich auch diesen nahen Kontakt hat und auch teilweise natürlich unmittelbare Reaktionen auf einen Artikel oder auf eine Geschichte, die in der Zeitung erscheint, weil man Menschen kennt, weil man näher dran ist.
Ja, man kennt sie, man kriegt die Reaktionen sehr konkret mit, sei es dann beim Bäcker, beim Metzger, beim Einkaufen, beim Stadtbummel. Ja, das finde ich auch sehr schön, dass man ja eben nah dran ist am Menschen, an seinem Leser. Und natürlich gibt's immer nicht nur positives Feedback, sondern auch ja, Kritik dann. Aber ich finde, das gehört eben auch dazu. Oder Menschen weisen uns auf Themen hin. Man sagt, Mensch, das ist für uns ein Thema. Könnt ihr das aufgreifen? Ja, und das finde ich alles in der Gesamtschau einfach sehr schön.
Kann ich aus meiner jetzt Allgäuer Erfahrung auch nur so beschreiben und so schildern und bestätigen eben. Ich bin natürlich auch immer wieder in München, aber wenn ich Zeitung lese, und dann mache ich es bei mir daheim natürlich in der Allgäuer Zeitung, da ist das Füssener Blatt, der Lokalteil, und das tut immer so gut, gerade auch wenn man nicht immer da ist, um sich da wieder mal abzudaten, was ist denn bei uns passiert, weil Vereinsleben auch ein ganz wichtiger Punkt, gerade im ländlichen Bereich.
Der Kulturbereich, also eigentlich alle Bereiche des Lebens, von Wohnen bis Arbeiten, von Weggehen bis Einkaufen.
Sie haben natürlich auch zu kämpfen, wie alle Medien, mit Online-Geschichten oder zu kämpfen oder müssen sich dem stellen. Es gibt neue Herausforderungen. Und teilweise tut man sich dann natürlich schwer, weil Strukturen aufgebrochen werden, weil Nutzerverhalten sich ändert. Was ist da Ihre Erfahrung?
Ja, das Nutzerverhalten ändert sich natürlich, aber wir haben natürlich auch einen Internetauftritt, unser O-Netz. Und da können sich Leute informieren, da kann man sich natürlich schneller informieren als in der gedruckten Zeitung, die am nächsten Tag erscheint. Aber ansonsten haben wir damit auch gute Erfahrungen gemacht, dass man da dann online vielleicht für sich was Passgenaueres bekommt. Auf sich zugeschnitten, dass man sagt, ich möchte das abonnieren oder mich interessiert das. Ich finde, es hat alles seine Daseinsberechtigung.
Also eher in die Richtung sowohl als auch entweder oder.
Ja.
Wir haben es im Vorgespräch, sind wir schon ein bisschen drauf gekommen, auf diesen Gedanken auch, dass natürlich, vielleicht liegt es auch an unseren Jahrgängen, wie man da in den 60ern und 70ern geboren
73.
ist.
Dann, Jahrgang 73.
Und ich in den 60ern, dass man, das, was in der Hand, was man spürt, eine Zeitung zum Umblättern. Ein Bekannter von mir hat es kürzlich gesagt, ich brauche das Rascheln. Ich brauche einfach schon bloß das Rascheln
zum
von
Kaffee
der Zeitung.
Trinken. Also ich bin als Jugendliche zur Zeitung gekommen. Wohin? Am Wochenende. Also da bin ich selber als Jugendliche zum Zeitunglesen gekommen. Dass man sagt, okay, ich möchte am Wochenende weggehen. Gab es die Rubrik Wohin? Und da war dann eben drin gestanden, was man so machen kann. Und irgendwann, liest man auch mal was anderes. Und es hat noch kein Facebook gegeben, keine sozialen Medien.
Aber eben genau das, darauf wollte ich jetzt hinaus, nämlich, von was ich gesagt habe im Vorgespräch, dass wir beide finden, ein großer Vorteil der Zeitung ist dieses gebündelte und so schon vorgefiltert, ein bisschen eingeordnet und gut recherchiert, ist klar, aber dieses schon irgendwie aufbereitete, zurechtgerichtete.
Genau, das ist es, was auch die Arbeit von Journalisten, ich will jetzt nicht nur sagen Lokaljournalisten, sondern von Journalisten generell, auch so wertvoll macht. Sie ordnen Dinge ein, sie sortieren sie bringen sie zusammen, Sie bewerten auch Dinge dann zum Beispiel in einem Kommentar.
Und ganz wichtig, was mir in den letzten Jahren zunehmend wichtiger erscheint, dass man das ganz klar trennt, Kommentar und Meinung von Darstellung
einem
Artikel und Berichterstattung und so weiter.
Ja, und das ist eben, wir arbeiten nach publizistischen Grundsätzen. Ich meine, heutzutage kann klar jeder auf Facebook irgendwas in die Welt hinausblasen. Ob es denn stimmt oder nicht, ist es dann schon mal draußen. Und das ist bei uns eben der Unterschied, dass wir Dingen auf den Grund gehen. Wenn wir auch Hinweise bekommen, irgendwas läuft so und so, ja, dann recherchieren wir. Es kann sich auch ganz anders darstellen. Und das ist die Aufgabe eines Journalisten.
Bei mir im Studio ist die Christina Sandig aus Sulzbach-Rosenberg, beruflich tätig in Amberg, bei der Amberger Zeitung. Sie ist da Lokalredakteurin. Frau Sandig, wir sind gerade beim Lokaljournalismus und was ihn auszeichnet und ihn so wertvoll macht, das ist eben tatsächlich die Nähe, man sagt so gern am Puls der Zeit, in dem Fall am Puls der Menschen vor Ort nah dran.
Ja.
Und natürlich auch eben mit dem, was wir gerade schon gesagt haben, mit diesem Vorteil, dass man in einer Zeitung alles gebündelt und schon eingeordnet kriegt. Und idealerweise haben sich Leute vorher wirklich schon Gedanken gemacht und den Kopf zerbrochen, warum man das so und so einordnet.
Ja, also ich sag's jetzt mal an der Stadtratssitzung. Man geht hin, man bearbeitet dann Themen, man recherchiert vielleicht bei einem Thema nochmal nach. Man bringt es dann in eine kompakte Form. Man erklärt Lesern auch etwas. Man bietet ihnen kompakte Informationen. Dann eben auch übersetzt aus einem ja oftmals sehr behördlichen Deutsch in die Sprache, die die Menschen sprechen. Und das sehe ich schon auch als einen großen Vorteil eben von ausgebildeten Journalisten, die ja auch vor Ort, man kennt die Hintergründe, man kennt die Vorgeschichte, man bleibt an Themen auch dran. Mhm. Und das macht es für mich auch so spannend.
Und man kann natürlich auch, was jetzt so im journalistischen Verständnis, was auch ich für mich hier immer wieder mal in Anspruch nehme und auch ein bisschen genieße, und das muss man auch machen, finde ich, man kann auch Themen setzen. Also man kann ja auch was zum Thema machen, was jetzt vielleicht gar nicht tagesaktuell ist, sondern wo man sagt, ich glaube, das sollten die Leute sich mal zu Gemüte führen und sich dessen bewusst werden. Und dann kann man, nennt sich dann
Themen. Man setzt natürlich auch eigene Themen, die man auch in den verschiedenen journalistischen Darstellungsformen dann umsetzen kann, als klassischen Zeitungsbericht, als Reportage. Dann kann man es auch kommentieren.
Gibt es jetzt, wenn ich Sie da so ganz spontan frage, gibt es in Ihrem Journalistenleben irgendwas ganz Schönes, wo Sie so schöne Momente mitgenommen haben, befriedigende Momente, wo Sie gesagt haben, da ist mir was gelungen oder der Anlass war so schön? Fällt Ihnen da was ein, so ganz aus dem Bauch jetzt?
Also ich mache auch gern sehr viel soziale Themen. Und wenn zum Beispiel, es war mal ein junges Mädchen, das ist mit 12 schwanger geworden, mit 13 Mutter. Aha. Bei uns, da habe ich dann einen Bericht drüber gemacht und das ist natürlich ein Thema, das polarisiert. Und später hatte das Mädchen einen Unglücksfall und dann habe ich darüber eben berichtet. Sie saß dann auch im Rollstuhl und da haben dann ganz viele Menschen sie unterstützt und das finde ich dann auch schön, was sich dann ergeben hat, dass eben dann ein Hausumbau gelingen konnte.
Und Sie haben mit dazu beigetragen.
Ja, das sind dann schon auch die schönen Momente.
Was befindet sich alles bei O-Netz unter dem, also das ist sozusagen die Dachmarke, was ja, da, also ich bin in der Oberpfälzer Medienlandschaft nicht zu Hause, erklären Sie mir das.
Also ich arbeite bei Oberpfalz Medien, das ist sozusagen unser Dach. Dann gibt es einzelne, also unser Internetauftritt, das O-Netz. Und dann haben wir eben noch neben der Mantelredaktion, die sich in Weiden befindet, haben wir noch die einzelnen Lokalredaktionen in Schwandorf, in Tirschenreuth, in Weiden selber für Weidenstadt und Umland, dann in Amberg und in Sulzbach-Rosenberg.
Die Zeitungen laufen dann aber auch ein bisschen unter unterschiedlichem Namen.
Ja, genau, Amberger Zeitung zum Beispiel und Sulzbach-Rosenberger Zeitung. Und wir haben alle dann den gleichen Mantelteil.
Das ist, wie es ich kenne, von der Allgäuer Zeitung
als
Augsburger
Allgemeine. Und dann haben wir alle unsere Lokalteile, wobei man natürlich auch in seinem Gebiet auch schon mal über den Tellerrand ins Nachbargebiet schaut. Und deswegen sind dann auch oft Seiten, Regionseiten, zu sagen, man wählt dann aus, was ist auch für die Leser in Amberg aus einem anderen Gebiet interessant. Mhm. Und weil man natürlich nicht, ich sag mal, das Interesse macht ja nicht vor den Stadt- oder Landkreisgrenzen
ja,
halt.
Ja, ja, ja. Jetzt, wenn ich, das sind wir im Vorgespräch auf einen interessanten Aspekt gekommen, was wir im Radio oder in so einem flüchtigen Medium natürlich auch zu kämpfen haben, wenn es den Leuten nicht gefällt. Wir sind aber beide einhellig zu dem Gedanken gekommen, ja, dann kann man ja auch bei uns, wenn ich jetzt Radio nehme, dann muss man vielleicht einmal umschalten oder ausschalten und bitteschön dann wieder einschalten, wenn man glaubt, jetzt wird es wieder besser. Das geht Ihnen auch so. Muss man halt weiterblättern, wenn da Artikel sind oder Themen, die ihm nicht taugen oder passen.
Genau, also das mache ich ja oder macht ja jeder Leser, wenn er eine Zeitung hat und sagt, das ist jetzt ein Thema, das mich nicht interessiert, dann liest man es nicht, blättert weiter. Und als Lokalzeitung ist es natürlich schon auch viele verschiedene Bereiche unter einen Hut zu bringen, in Einklang, um eben ein breites Spektrum auch abzubilden. Mhm. Und der eine mag gern das, was über Vereine geschrieben wird, jemand anders interessiert sich für Kultur, lokale Wirtschaft und ja, dann blättert man halt weiter.
Ja, genau, aber man bleibt bei der Zeitung, man kündigt nicht gleich das Abo.
Hoffentlich nicht.
Ja.
Aber ich sag mal, es ist ja auch im Endeffekt auch in einem Supermarkt. Ich werde immer Artikel vorfinden oder Sachen, die ich nicht mag, die nehme ich dann nicht mit.
Oder zum jetzigen Zeitpunkt. Es kann ja auch sein, dass einem das zu einem späteren Zeitpunkt wieder einfällt und dann kommt man drauf.
Ja, oder ich sag mal, es ändern sich ja auch die Interessen, es verlagern sich die Schwerpunkte. Wer jetzt vielleicht dann, oder nicht vielleicht, sondern wer Mama geworden ist, schaut in der Zeitung vielleicht liest ganz anders, ganz andere Themen dann, als er vorher gelesen hat. Oder dann ist man plötzlich, kommt man doch zum Vereinsleben oder allein schon, man hat vielleicht vorher mit Lokalpolitik nichts am Hut gehabt. Aber plötzlich, wenn man bauen möchte und sucht dann einen Bauplatz, dann liest man vielleicht in der Zeitung, okay, hier wird ein Baugebiet ausgewiesen und plötzlich interessiert man sich dann für die Themen.
Mhm. Mhm. Das ist ja auch ein Merkmal des Journalisten, dass er so breit aufgestellt ist. Also wenn man jetzt nicht nur, sagen wir mal, in der Kulturredaktion zu Hause ist oder so, dass in der Lokalredakteur, wie Sie es ja schon angesprochen haben, muss da alle möglichen Themenfelder im Blick haben.
Ja.
Das bringt mir jetzt dann doch zu dem, wenn man so ein Tagesgeschäft hat. Sie müssen ja sich täglich neu ein bisschen aufstellen. Man hat die Sitzungen, man hat
die Konferenzen. Ja, steckt die Themen fest.
Mhm, mhm. Wie sind Sie aufs Buchschreiben gekommen?
Aufs Buchschreiben bin ich gekommen. 2017 hat mich der Battenberg-Gittel-Verlag gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, ein Buch zu machen, die schönsten Wirtshäuser in Amberg und Umgebung. Und das habe ich dann gemacht. Das ist 2017 erschienen. Und dann bin ich eben gefragt worden, ob ich denn Manufakturen in der Oberpfalz machen möchte. Und ich habe nur kurz überlegen müssen und habe mich dann entschieden, ja, ich möchte es machen. Ich finde es ein spannendes Thema. Ich mache auch gerne Dinge selber.
Mhm,
ich schätze handgemachte Dinge. Für mich haben solche Sachen eine Seele.
Mhm.
Es ist, wie ich ja geschrieben habe, es ist eben keine Massenware.
Mhm. Mhm. Kurzer Rückgriff, Ihr erstes Buch 2017, Die schönsten Wirtshäuser in Amberg. Wer die Amberger Geschichte jetzt nicht gleich parat hat, Amberg hat eine große Biertradition.
Ja, wir sind Bierstadt.
Aha.
Wir haben auch in der Region, was auch so ein Alleinstellungsmerkmal von uns ist in Amberg oder im Amberg-Sulzbach, wir haben schöne Bergfeste.
Wie also darf, sich, sind wie Wallfahrts- darf sich das ein Allgäuer vorstellen?
Es ist eine Wallfahrtswoche auf dem Maria-Hilf-Berg in Amberg. Das ist so Ende Juni, Anfang Juli. Dann kommt in Sulzbach-Rosenberg das Anna-Bergfest. Das ist so um Anna. Dann kommt das Frohnbergfest. Und dann kommt noch ein kleines Bergfest bei Gebenbach. Das ist dann der Mausberg. Und das ist immer eine Woche lang mit Gottesdiensten, mit natürlich Bier, Bratwürsten. Sind immer sehr schöne Feste.
Die Bierstadt Amberg hat natürlich auch, das wird jetzt auch im neuen Buch kommen, sind, wenn ich es gerade im Kopf habe, zwei Brauereien, glaube ich, sind
eine
drin.
Eine Brauerei aus Amberg das Brauhaus Floss noch, das so ein bisschen für die moderne Art steht.
Mhm. Aber Amberg hat es da auch getroffen, dass in den 80er Jahren die Brauereien sich schwer getan haben. Auch das ging auch an Amberg nicht spurlos vorbei.
Nein, das ging in Amberg nicht spurlos vorbei, wobei wir immer noch viele Brauereien haben. Und eben der Arno Diener, der hat damals angesichts dieses Brauereiensterbens seine Hausbrauerei gegründet und ist heute etabliert im Kreis der Traditionsbrauereien und ist auch jetzt auf dem Bergfest vertreten.
Mhm. Und das spiegelt sich natürlich auch noch in Ihrem vorherigen Buch wieder, diese Brautradition und dass die Amberger mit dem Bier so gut stehen in diesen Wirtshausporträts.
Ja, ich denke mal auch Wirtshäuser, es ist ein Stück Ausdruck von Heimat. Für mich ist Heimat kein Auslaufmodell. Heimat ist, wo man sich wohlfühlt, wo man daheim ist und auch das Wirtshaus, ja, mit Stammtischen, mit Kartenspielrunden. Es schmeckt überall ein bisschen anders und das macht eigentlich so eine Wirtshaustradition auch aus. Es sind keine Ketten, sondern ja, familiär geführte Häuser, manchmal in der x-ten Generation schon. Und auch da muss ich sagen, so wie auch bei den Manufakturen, hoffentlich gibt es sie noch lange.
Sie hören Habe die Ehre, der Vormittagsratsch auf BR Heimat. Heute mit der Lokalredakteurin und Buchautorin Christina Sandig aus der Oberpfalz. Christina Sandig hat ein Buch herausgebracht beim Battenberg-Gietl-Verlag und es heißt Manufakturen in der Oberpfalz. Von der Liebe zu handgemachten Dingen. Das heißt ja auch das Wort im Wortsinne, im aufgedröselt, Manufaktum handgemacht, Frau Sandig. Und das möchte ich mich nochmal, das mache ich jetzt öffentlich gleich, möchte mich bedanken, weil Sie ja vorhin schon gesagt haben, Sie sind selber schon mit Handgemachten, fasziniert Sie immer, Sie machen Marmeladen, Sie tun Einwecken, sind, und da habe ich ein paar Kostproben mitgekriegt als Gastgeschenk. Freut mich sehr, Dankeschön nochmal.
Bitteschön, gern geschehen.
Ja, jetzt, ich lade Sie wahrscheinlich gleich nochmal ein, dann im Dezember, weil Sie machen auch viele Sorten Laibler, haben Sie mir erzählt, und Platzerl.
Ja, 24 Sorten Weihnachtsplätzchen.
Da telefonieren wir nochmal. Ja. Vielleicht geht sich da was aus. Wenn ich nochmal aus Ihrem Vorwort zitieren darf, all das, die Nachhaltigkeit, der sorgfältige Umgang mit Rohstoffen, die Kleinserien oder das Fertigen nur auf Bestellung, vielleicht sogar Unikate, und da schreiben Sie dann, all das macht die Arbeit von Manufakturen so einzigartig und auch so wertvoll. Es ist Wertarbeit, nicht Wegwerfware. All das hat seinen Preis, aber eben auch seinen Wert. Und dann ein schöner Satz, den man vielleicht übertragen kann auf viele andere Landstriche auch. In der Oberpfalz machen gar viele Menschen gar wunderbare Dinge. Weitaus mehr, als hier porträtiert werden. Und ich denke, also dieser Satz gefällt mir deswegen so, weil er gleich mal mit auf den Weg gibt, liebe Leute, es schaut hin, macht euch bewusst, das ist jetzt ein bisschen ein Abbild in der Oberpfalz, aber das, was Sie hier schildern, wenn man aufmerksam durch seine Heimat schaut, wird man das an vielen anderen Orten und in den anderen Regionen genauso finden, oder?
Natürlich, es gibt es überall. Man muss es vielleicht manchmal nur suchen.
Sie haben gesucht, Sie haben sich auf den Weg gemacht.
Ja.
Wie lange hat das ganze Projekt Manufakturen in der Oberpfalz gedauert? bis es im Buch war?
So, die Hochphase war dann von Anfang Januar, also heuer, bis Ende September. Also mit die Manufakturen auswählen, sie kontaktieren, bei ihnen natürlich vorbeizuschauen, also die Rundreise durch die Oberpfalz zu machen, das dann natürlich zu schreiben. Und ich möchte schon auch sagen, ein Buch ist niemals nur das Werk eines Einzelnen. Es ist ein Gesamtprojekt, also da braucht es natürlich erstmal einen Verlag, der es auch verlegt. Da habe ich ja den Battenberg-Gittel-Verlag.
Und dieser Kontakt war geknüpft durch das Wirtshausbuch mit Amberg.
Und dann halt auch jemand, der dann einen, wie ich finde, sehr schönen Satz gemacht hat. Das ist die Frau Regina Schindler. Und ja, das war dann so die Arbeit.
Was hat Sie geleitet? Sie sagen es ja da auch, es kann nur eine Auswahl bieten, so ein Buch. Und die bleibt auch noch subjektiv. Das muss man alles mit in Rechnung stellen. Was hat Sie geleitet auf Ihrem Durchstreifen Ihrer Heimat, auf dem Streifzug durch die Oberpfalz?
Das schon mal für alle Menschen, was dabei ist. Sei es jetzt, ich habe Sachen wie zum Beispiel eine Ambergerin, die Janker für Kinder strickt.
Das fand ich sehr süß.
Ja, dann den Whisky aus dem Steinwald, dann Musik, eine Geigenbauerin, eine Trachtenschneiderin, dann eine Modedesignerin aus Regensburg, die sich so auf Slow Fashion und Upcycling spezialisiert hat.
Was muss man sich da vorstellen?
Dass man zum Beispiel sagt, was kann denn aus einer alten Jeanshose Neues entstehen? Eine schöne Jacke. Und das ist schon auch ein bisschen der Gedanke und den leben auch die Manufakturen, dieses nachhaltig sein. Es ist zum Beispiel in der Oberpfalz ja auch eine sehr waldreiche Region. Es sind sehr viele Sachen mit Holz drinnen. Eine Tischmanufaktur Holz 11 im Landkreis Neumarkt, die schenkt eben alten, so sehr alten Eichenbohlen wieder ein neues Leben als Wohnzimmertisch zum Beispiel. Und das meine ich, ist schon auch ein ganz großes Thema unserer Zeit, nachhaltig sein. Also nicht im Überfluss zu produzieren, gerade in der Modeindustrie. Es wird ja dann ganz vieles wieder vernichtet, weil ja schon die nächste Kollektion rauskommt. Und da denke ich, da setzen Manufakturen an. In Kleinserien zu produzieren, manchmal auch Unikate, auch Sachen, die zum Beispiel ein Dirndl, das man dann, wenn man ein bisschen in die Breite gewachsen ist, das sich dann auch ein bisschen rauslassen lässt. Oder kann ja auch sein, dass man ein bisschen dünner geworden ist, dann lässt es sich auch gut umändern. Und das finde ich auch so wertvoll.
Also das ist tatsächlich was mir aufgefallen ist, dieser Nachhaltigkeitsgedanke, der durch Ihre Auswahl hier bestätigt wird, oder Sie haben halt zumeist eben solche Menschen mit drin, die diesen Nachhaltigkeitsgedanken wirklich sehr pflegen und wo der mit im Vordergrund steht und ein großes Gewicht hat.
Ich glaube, der wird auch immer wichtiger, der Gedanke. Und da würde ich mir auch, ich sage jetzt für die Manufakturen natürlich, aber auch für generell für regionale Anbieter auch die entsprechende Wertschätzung wünschen. Dass man zum Beispiel sagt, man hat noch einen Bäcker vor Ort, man hat noch den Metzger, man hat nicht nur Ketten. Ich will jetzt nicht die Industrieproduktion verteufeln, das hat alles seine Daseinsberechtigung. Aber eben zu sagen, ja, hier ist noch mein Bäcker vor Ort, mein Metzger, mein regionaler Anbieter, eine Käserei ist in Amberg-Sulzbach drinnen. Und das macht, denke ich, auch die Regionen aus. Genauso wie in der Oberpfalz oder auch in Amberg-Sulzbach gibt es ja noch im Vergleich zu manch anderen Regionen doch sehr viele Wirtshäuser, was gut ist, was schön ist und was auch so bleiben sollte.
Mhm. Da muss man halt auch hingehen.
Da also, muss man hingehen.
Das ist natürlich auch das, was Sie gerade beschreiben, denke ich, der Appell an uns alle, die sogenannten Verbraucher. Ich finde das immer so ein unschönes Wort, der Verbraucher, die Verbraucherinnen. Ja. Und dann hat der Verbraucher, die Verbraucherin so viel Macht, heißt es immer, die hat er natürlich. Mhm. Aber er muss halt auch mal seinen Hosenboden hochkriegen. Oder und nicht nur, man neigt dann doch schnell dazu, sehr bequem zu sein. Und vielleicht, dann greift man doch schnell zu dem Produkt, als vielleicht nachhaltiger zu denken, weil es halt gerade so einfach ist. Und das zeigt sich in diesem Büchlein natürlich sehr schön, was Sie da für eine Auswahl getroffen haben. Natürlich kommt es ein bisschen hochtrabend daher, wenn ich jetzt da auf dem Buchrücken schaue. Im Übrigen liegt das Buch schön in der Hand und es ist, wie Sie sagen, schon sehr schön aufgemacht. Wenn da hinten drauf steht, einzigartige Erzeugnisse aus der Oberpfalz. Aber natürlich, ist es ja auch schön, dass jeder da, wo er daheim ist, mit einem gewissen Stolz das alles präsentiert und dafür einsteht.
Natürlich. In anderen Regionen gibt es, denke ich, genauso einzigartige Erzeugnisse, eben andere Erzeugnisse.
Ich musste schmunzeln, wie ich bei der Biokäserei gelandet bin. Das regt sich im Allgäu nicht. Gerade das, was ich anspricht, dieser kleine patriotische Stolz. Und sagt, ja, Entschuldigung, also wenn man Käse will, dann muss man doch zu uns ins Allgäu kommen. Hartkäse, auf jeden Fall.
Sie dürfen auch in die Oberpfalz kommen.
Ja, natürlich, mache ich gern. Und das will ja das Buch auch sein. Impulsgeber, Anregung.
Ja. Auf jeden Fall.
Also so habe ich es empfunden, es ist kein Zeigefinger, sondern es wird liebevoll dargestellt, was diese Menschen machen.
Ja, wer auch die Menschen sind, das war mir auch wichtig, auch die Macher zu porträtieren. Und auch da haben sie ganz unterschiedliche Biografien. Da hat jemand einen Familienbetrieb übernommen, dann gibt es Quereinsteiger, dann gibt es Menschen, die so ein Hobby zum Beruf machen, manche, die es einfach im Nebenberuf machen, weil man dann doch nicht hauptberuflich davon leben kann.
Das fand ich auch ganz spannend, eben, dass viele Leute etliche Quereinsteiger sind und ein paar wenige, nicht so viele, aber auch da eben im Nebenerwerb das machen.
Ja, also zum Beispiel hat mir ja auch die Frau Ernst von Bürsten Ernst in Regensburg, also die machen noch selber, also Bürstenbinderin, die hat gesagt, sie verkauft natürlich auch andere Sachen in ihrem Laden. Und sie sagt, vom Bürstenbinden alleine kannst du heute nicht mehr leben. Und da ist auch viel verloren gegangen. So Bürsten für einen bestimmten Bereich, wie früher haben die Bierbrauer Bürsten bei ihr gekauft, um die Bottiche zu sauber zu machen. Ja, wird heute dann nicht mehr gebraucht. Oder heute. Und das ist. Aber man muss froh und dankbar sein, dass es das trotzdem noch gibt. Weil es wäre sehr viel verloren, wenn es das nicht mehr geben würde.
Natürlich. Und wir reden über das Buch Manufakturen in der Oberpfalz von Christina Sandig. Frau Sandig, was glauben Sie, was erhoffen Sie, was dieses Büchlein alles bewirken kann oder soll oder vielleicht auch nicht?
Also erstmal, man kann es natürlich zu Weihnachten verschenken, bietet sich ja an. Man kann natürlich bei den Manufakturen einkaufen, bestellen. Man kann vielleicht auch sagen, die Oberpfalz ist es wert, dass ich da den Urlaub hinfahre, einen Tagesausflug mache. Wir haben ganz
oder
viel.
Länger.
Oder länger, gerne auch länger. Wir haben ganz viel zu bieten.
Also, was alles zu bieten ist und was alles die Anreize geben kann und Lust machen kann, dass man sich, dass man wirklich in die Oberpfalz fährt, zum einen das Büchlein in die Hand nimmt und dann eben vor Ort schaut, was haben wir denn alles da. Das soll hier ein bisschen einen Schub geben. Und was alles drinsteht, das erfahren wir in der nächsten Stunde mit Christina Sandig. Ich freue mich, dass Sie da sind, aus der Oberpfalz bis in die Landeshauptstadt gekommen sind. Und nach
gerne,
den Nachrichten,
sehr gerne.
11.05 Uhr geht's weiter.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Am Mikrofon ist der Johannes Hitzelberger. Grüß Gott und herzlich willkommen zur zweiten Runde von unserem Vormittagsratsch. Und ich habe die Ehre, mit der Journalistin und Buchautorin Christina Sandig aus der Oberpfalz nochmal herzlich willkommen. Frau Sandig, ja, Sie nehmen uns mit in die Oberpfalz, zeigen, dass sich ein Ausflug dahin lohnt, denn in den dortigen Manufakturen gibt es eine große Bandbreite an Produkten. Es wird mit traditioneller Technik gearbeitet und mit Neuem experimentiert. Hauptsache, die Qualität stimmt und es darf und muss auch was kosten. Die Macherinnen und Macher sind mit viel Liebe und Leidenschaft dabei. Egal, ob es jetzt um Seife kochen oder Schal stricken geht. Ihr Buch heißt Manufakturen in der Oberpfalz, erschienen beim Battenberg-Gietl Verlag. Mit welcher ersten Station sollen wir denn anfangen? Was picken wir uns denn raus, Frau Sandig?
Dann würde ich vorschlagen, wir bleiben gleich an meinem Wirkungsort Amberg.
Aha.
Und Amberg hat ja eine 500-jährige Biertradition und da darf in Manufakturen in der Oberpfalz natürlich eine Brauerei nicht fehlen.
Das Buch Manufakturen in der Oberpfalz ist in Landkreise gegliedert. Der erste Landkreis, den Sie behandeln, ist Amberg. Das ist ja
alphabetisch.
Ja. Schauen Sie, ich habe mir noch überlegt, wie ist es jetzt gegliedert? Ich habe rausgekriegt, das ist landkreismäßig gegliedert, aber aufs Alphabet.
Alphabetisch und dann zum Beispiel Amberg, kreisfreie Stadt und der Landkreis Amberg-Sulzburg. Oder wir haben natürlich Regensburg, ist dann Stadt und Landkreis.
Und Landkreis.
Oder Weiden eben und Neustadt an der Waldnab und dann die anderen Landkreise kamen, Neumarkt in der Oberpfalz, Schwandorf, Teschenreuth.
Und jetzt eben Ihr Wirkungsgebiet als Lokalredakteurin, wo Ihr Sitz ist, ist in Amberg, eben bei der Amberger Zeitung. Und natürlich kennen Sie sich in Amberg aus, weil Sie auch schon ein Büchlein darüber geschrieben haben. Und jetzt eine ganz spannende Sache ist diese Hausbrauerei Sudhang.
Der Arno Diener ist ein typischer Quereinsteiger. Er entstanden ist seine Sudhang-Hausbrauerei als Schnapsidee zu Silvester einfach im Freundeskreis mit dem Wolfgang Schmidt, der damals in Weinstephan Brauwesen studiert hat, einfach mal einen Sud anzusetzen für die Silvesterparty. In der Folgezeit wurden es immer mehr Sude, also der Freundeskreis hat sich auch kontinuierlich erweitert. Es hat sich rumgesprochen, dass es äußerst trinkbar ist. Und ja, dann erst war der Kochtopf, dann kam der Waschkessel und dann wurde es irgendwann mal eine Sudpfanne. Und das ist auch etwas, wo ich sage, da hat jemand dann später das auch immer nebenbei gemacht. Er gibt auch sein Wissen gerne weiter. Er bietet auch dann Kurse an, Braukurse. Da darf man dann auch schon mal, da geht es dann richtig zur Sache, da muss man dann schon mit hinlangen.
Es klingt jetzt so im Rückblick lustig, vielleicht war es damals gar nicht so lustig. Sie schreiben da, 1993 klopfte der Zoll an und stellte Arno Diener vor die Wahl, entweder weniger pro Jahr zu brauen oder eine offizielle Brauerei zu gründen.
Genau, da gibt es nämlich dieses Limit und das waren eben 2000 Liter, die man so für den als Hausbrauerei und haben sie das halt so überschritten und dann hieß es, also entweder ihr reduziert jetzt ein bisschen oder man gründet eine offizielle Brauerei und das war damals, wie er mir erzählt hat, gar nicht mal so einfach. Es war nämlich in einer Zeit, in der so das Brauereiensterben war, also die Behörden waren damit vertraut, so diese abzuwickeln, Brauereien, aber eben so eine Neugründung war dann doch auch so eine Herausforderung. Aha. Aber er hat es gemeistert.
Aha. Und läuft und ist beliebt. Und gibt es Bestrebungen? Ich habe mir es bei ein paar Betrieben in dem Büchlein gedacht. Es mag ja dann zwischendurch die Kunst sein, der Selbstbeschränkung, wenn was läuft, dann sind ja, das ist ja wohl so ein Wirtschaftsgesetz dann, oder jeder Betriebswirt wird sagen, ja Moment, eben wenn es läuft, dann müssen wir erweitern, dann müssen wir vergrößern, dann müssen wir nachlegen. Und alles, was ich im Büchlein lese, kommt mir vor,
das sind
Leute.
Ja, ich glaube, manche möchten auch bewusst, das jetzt bitte nicht negativ verstehen, klein bleiben. Einfach zu sagen, ja, wir haben hier unsere Nische, wir haben unser Produkt.
Unser Auskommen, das ist natürlich schon eine wirtschaftliche
auch
Frage.
Unser Auskommen. Und das, wir möchten da gar nicht in eine große Produktion einsteigen. Und das ist, denke ich, auch eine, von manchen ja auch eine bewusste Entscheidung. Mhm. Also auch, ich sag mal, in anderen Betrieben ja, wenn man einen Laden hat, wo man sagt, ich möchte jetzt nicht nur das Nachbarhaus kaufen, um meinen Laden zu erweitern, sondern ich habe dieses Sortiment, das ist mein Kerngeschäft, darauf möchte ich mich spezialisieren.
Mhm. Muss man natürlich seine Kundschaft auch finden, die dann auch treu bleibt. Also
genau,
da gehören natürlich auch etliche Faktoren dazu. Aber jetzt mal so, wenn wir das mal voraussetzen, es läuft alles, dann hat es natürlich einen wunderbaren Charme, sowas.
Ja, natürlich muss auch in der Manufaktur Geld übrig bleiben. Also so wie jeder von uns sein Geld verdient, sein Geld braucht, um leben zu können, so müssen das natürlich auch die Manufakturen können.
Mhm.
Und dann ist es ja oft auch so, dass man sagt, okay, das sind jetzt zwei Generationen, die mitarbeiten. Und man muss sagen, wer dann Angestellte hat, der hat ja auch, die wollen ja auch leben.
Hat man mehr Verantwortung natürlich.
Genau, man hat für die Menschen ja auch Verantwortung. Und ja.
Bleiben wir jetzt noch im ersten Kapitel sozusagen, Stadt und Landkreis Amberg, beziehungsweise Amberg-Sulzbach dann, in Edelsfeld, weil wir es vorhin schon ein bisschen angerissen haben von der Käserei. Da ist auch was ganz Pfiffiges, muss man sagen, entstanden. Eine Bio-Käserei gibt es schon seit einigen Jahren.
Ja, genau. Das beginnt eigentlich die Geschichte der Bio-Käserei Wohlfahrt in Weißenberg in der Gemeinde Edelsfeld. Beginnt mit einem Bauernhof, wie es so viele in der Oberpfalz gegeben hat. Den hat eben die Heidi Wohlfahrt von ihren Eltern geerbt, aus dem Grund, weil ihr Bruder auf den Hof verzichtet hat. Und dann haben sie und ihr Mann haben dann den Hof ganz normal konventionell bewirtschaftet, sind aber relativ schnell und so, damals war das noch nicht so verbreitet, eben auf strikten ökologischen Landbau.
Konkrete Jahreszahl 1989 war das
genau,
schon.
Genau, sind sie da umgestiegen. Und da der Herr Wohlfahrt, der Harald Wohlfahrt, schon immer eine Leidenschaft für Käse hatte, hat er dann eben einen Molkereifachmann kennengelernt. Manches ist vielleicht so, das war vielleicht Zufall, vielleicht aber auch Bestimmung. Es soll dann eben so sein. Und sie haben dann halt erstmal wirklich auch ganz, ganz klein auf ihrem Hof einfach nur so eine Käseküche eingerichtet, gerade mal 25 Quadratmeter groß. Und das waren die Anfänge der Bio-Käserei Wohlfahrt.
Hat mir sehr gefallen, dieses Wort Käseküche, weil ich das von mir daheim kenne, also in Käsekuchen, was es heute eigentlich nicht mehr gibt, weil ja alles größer geworden ist, aber das ginge, die Anfänge, auch der Begriff bei Ihnen so gebräuchlich.
Ja.
Dann. Mittlerweile dann doch eine Erfolgsgeschichte. Also die haben sich dann erweitert, aber spezialisiert, sehr spezialisiert, kann man sagen. Oder? Weil sie haben ja dann ihre Landwirtschaft dann doch umgestellt.
Sie haben dann eben ihre Landwirtschaft aufgegeben.
Also sowas.
Und haben werden eben beliefert, auch bei den Rohstoffen. Und da liegen auch ganz viele Manufakturen, die in dem Buch vertreten sind, Wert drauf, soweit es natürlich möglich ist, zu sagen, wo kann ich denn meinen Rohstoff aus meiner Umgebung beziehen. Das ist auch für sehr viele ganz wichtig. Ich denke, das ist auch für einen Kunden, für einen Verbraucher auch eben wichtig, wenn Holz verarbeitet wird, dass man sagt, okay, eben kein Tropenholz, sondern Holz aus unserer näheren Umgebung. Das spielt natürlich auch, ist schon auch ein ein Merkmal von Manufakturen, dieses aus der Region, ja auch für die Region.
Wir haben im Vorgespräch gesagt, das kommt mir jetzt in den Sinn, passt hier dazu aus der Region für die Region, weil ja gerne einmal der Preis so eine Frage ist. Man sagt zwar, ja, was nichts kostet, ist nichts wert. Und oder andersrum eben, Qualität hat ihren Preis. Man muss schon bei vielen dieser Betriebe, die Sie da porträtieren, muss man ein bisschen ein Geld in die Hand nehmen. Aber wir haben ja auch schon gesagt, dieses Geld ist ja, man unterstützt die eigene Region, man macht die eigene Region durch seine Ausgabe, durch seine Mini-Investition lebenswerter. Wenn man es jetzt ein bisschen großspurig sagen will vielleicht.
Ich bin der festen Überzeugung, wer selber Dinge selber macht, der weiß, wie sehr man sich da manchmal einfach plagen muss. Also ich mache Marmelade zum Beispiel, Schwarzbeeren, oder ich koche Preiselbeeren ein. So, dann gehe ich in den Wald, dann kann ich die erstmal zupfen. Dann komme ich nach Hause, dann kann ich sie erstmal verlesen, dann kann ich sie einkochen und dann kann ich sie in Gläser abfüllen. Und das macht natürlich ganz viel Arbeit. Oder eine Dirndl, also eine Trachtenschneiderin, von Hand wird praktisch, das nennt man Stifteln, eben diese in Falten,
von meiner Mama, wie sie
in
was
Falten legen. Das ist natürlich wirklich, das ist Handarbeit und das braucht seine Zeit. Das muss natürlich auch irgendwo dann, sag ich mal, bezahlt werden. Es ist eben keine industrielle Massenware.
Habe die Ehre auf BR Heimat um 11.23 Uhr. Und ich ratsche heute mit Christina Sandig aus Amberg, beziehungsweise wohnhaft in Sulzbach-Rosenberg.
Genau,
so habe ich es richtig. Über ihr neues Buch Manufakturen in der Oberpfalz, von der Liebe zu handgemachten Dingen. Das Buch ist in Landkreise gegliedert, die alphabetisch aneinander aufgelistet sind, kann man sagen. Und von der Liebe zu handgemachten Dingen kann man wirklich reden. Bei unserem nächsten Beispiel, ein Oberpfälzer, der sein Glück zunächst einmal in Südostasien gefunden hat und dann dadurch ist ein ganz verrücktes Projekt und ein ganz wunderbares Geschäft entstanden.
Genau, und zwar nicht nur sein einfaches Glück, sondern sogar ein doppeltes Glück. Er war beruflich eben in Südostasien unterwegs und hat dann 2011 in Thailand seine spätere Frau kennengelernt, hat dann eine kleine Kaffeeplantage begonnen und ist inzwischen in Kam ansässig mit seiner Kaffeerösterei Kamerland.
Wir reden vom Jürgen Wittmann aus Roding.
Genau, ja. Ein gebürtiger Rodinger. Das ist auch, wo man sagt, ja, wie das Leben doch manchmal, welche seltsamen Wege es doch manchmal geht.
Der war ja in einem ganz anderen Bereich.
Genau, Automotive-Bereich.
Unterwegs.
Und heute eben mit seiner Familie. Und dann auch da eben mal der Zufall mitgespielt hat, so eben in Kam hat er dann ein historisches Gebäude am Marktplatz. Da hat er dann auch zufällig einen Koch aus dem Landkreis Straubing-Bogen, den Martin Faulwasser, getroffen. Und jetzt ist es eine Kaffeerösterei, die der Jürgen Wittmann mit seiner Frau betreibt und eben dann noch ein Kaffee. Und so hat sich dann auch da was gefügt.
Aber da müssen Sie jedes Kapitel, jeder Betrieb, den Sie da porträtieren, ist es eigentlich wert, hier ein bisschen dargestellt zu werden. Aber irgendjemand muss ja auch noch das Buch kaufen und oder man muss in die Oberpfalz fahren und sich das selber anschauen. Ja. Oder auch, wie wir das schon in der letzten Stunde gesagt haben, oder in der eigenen Region schauen, was man da an spannenden Sachen findet. Teilweise Nischenbetriebe, teilweise ganz andere Sachen, wo man bisher den Blick vielleicht noch gar nicht drauf gehabt hat. Aber für dieses Unternehmen, für diese Kaffeerösterei Kamerland, das müssen Sie bitte schon erzählen. Da gibt es ja eine Vorgeschichte eben in der Heimat von der Frau von Jürgen Wittmann, in der Heimat von der von der AWU heißt. AWU, nämlich in Thailand. Das ging ja ganz spannend los.
Ja, genau. Die besaß eben im Norden Thailands eben ein Stück Land, das dann auch heute ihre, um das sich ihre Familie kümmert. Und sie haben dann auch eine Kooperation mit Kaffeebauern aus der Umgebung begonnen und haben erstmal in Thailand gelebt und dann den Rohkaffee an 30 bis 40 Röstereien, also im ganzen Bundesgebiet, exportiert. Und dann kam ihr Sohn zur Welt und dann hat sich natürlich die Frage für die Familie gestellt, wie man denn leben möchte, ob man als Kaffeebauern, wofür es natürlich nicht viel Geld gibt, leben möchte oder ob sich der Jürgen Wittmann auch wieder einen Job in seinem Beruf sucht. Tja, und dann sind sie in die Oberpfalz zurückgekehrt und haben ihre Rösterei gegründet.
Also haben, und diese Kooperation und das ist ja heute noch,
das ist heute noch
der Kaffeelieferant,
ja, genau.
Ist die Verwandtschaft von
umliegende Dörfer, aber natürlich auch Kaffee aus anderen Regionen auf der Welt. Und das ist natürlich auch, dem Jürgen Wittmann ist es auch wichtig, eben, dass die Wertschätzung bei den Menschen vor Ort bleibt, eben auch in Thailand, dass sie auch ein Auskommen haben.
Dass das, was er mit seinem Kaffee hier verdient, tatsächlich.
Genau, dass auch die Menschen.
Bei den Produzenten dort.
Den Bauern. Eine Perspektive haben. Und das finde ich auch sehr schön.
Alles nachvollziehbar, sozusagen jeder Cent.
Ja. Genau, dass es einfach auch transparent ist und dass man sagt, hier hat man ein kleines Netzwerk ja auch geschaffen.
Das war jetzt im Landkreis Cham. Ich schaue gerade auf die Uhr, mal schauen, was wir den Leuten alles noch schmackhaft machen in dieser Stunde. Sie haben ja schon eine Auswahl getroffen für Ihr Buch und wir zwei müssen jetzt eine Auswahl treffen, was wir den Menschen ein bisschen eben den Mund wässrig machen. Beispiel, bei mir hat es gleich geklickt und dachte mir, ach, das ist doch da, wo dieser seltsame Chinesenfasching stattfindet. Ich bin schon lange nicht mehr drauf gekommen. Das ist in Dietfurt.
An der Alten.
In Dietfurt. Genau. Da gibt es ein Restaurierungsatelier.
Auch das ist natürlich, sage ich mal, nachhaltig. Man schenkt alten Möbeln. Hilft ihnen auch zu einem neuen Leben oder ein bisschen, wenn sie ein bisschen in die Jahre gekommen sind, zu einem neuen Glanz. Und auch da ist natürlich sehr, sehr viel Handarbeit dabei. Zum Beispiel, wenn man ein neues Stuhlgeflecht aufzieht oder einzieht, dann sind das eben mal 10 Stunden Handarbeit.
Und natürlich müssen diese Menschen sich auskennen. Was ich bei diesem Restaurierungsbetrieb auch noch ganz hübsch fand, dass es einen Allgäuer,
einen Kempner in die Oberpfalz verschlagen hat
und er sich wiederum zampelt mit einer Berlinerin.
Sie haben sich eben in München hier an der Fachakademie für Restauratoren kennengelernt und haben dann beide gesagt, sie möchten eine Werkstattgemeinschaft gründen und sie sind dann in Dietfurt gelandet, weil man natürlich von den jeweiligen Partnern auch noch die Arbeit und das Leben und die Vorstellung berücksichtigen musste. Und da haben sie dann gesagt, wir haben ein Objekt gefunden, ein altes Ackerbürgerhaus und schräg gegenüber vom Rathaus. Und da lassen sich eben ihre Vorstellungen verwirklichen.
Ich habe gelesen, Sie haben dann, Ihre Lieblingsepoche ist das 18. Jahrhundert, aber Sie nehmen natürlich alles, denke ich. Man kann alles bei Ihnen in Obhut geben.
Ja, es ist natürlich auch sag mal, 50er oder 60er Jahre, was, wenn jemand so ein Lieblingsstück hat, dass man einfach, vielleicht ist man mit dem groß geworden, vielleicht hat man es von der Oma geerbt. Und das möchte man sich eben ja aufhübschen lassen.
Ein ganz interessantes Unternehmen ist in Regensburg entstanden, wenn jetzt gleich ein Kapitel sozusagen, einen Landkreis weiter hüpfe. Das war damals Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz. Ich weiß jetzt gar nicht, wie man es ausspricht, das Geschäft Marie-Julie oder Marie-Julie.
Marie-Julie wird
interessant geschrieben, ja. Weil sie da ihren Namen, wie verarbeitet sie es? Jetzt bringe ich es nicht mehr ganz zusammen. Ich glaube, ihren Mädchennamen kommt noch damit mit den Buchstaben hinten dran. Ja. Und da lese ich Mode als Mission mit Upcycling und Slow Fashion. Wir haben es ganz am Anfang schon ganz kurz angerissen.
Upcycling ist eben zu sagen, hier habe ich ein Kleidungsstück. Was kann ich aus diesem Kleidungsstück Neues machen? Als Beispiel würde ich mal sagen, eine alte, ausgediente Jeanshose kann zu einer flotten, modischen Jeansjacke umgearbeitet werden. Und gerade die Modebranche ist ja auch sehr in Verruf geraten. Also man ist getrieben von einer Kollektion zur nächsten. Heute, was heute in ist, ist morgen schon nicht mehr modern. Und dann wird massenhaft Kleidung verbrannt, vernichtet. Und das setzt eben dieses Slow Fashion, einen Gegenentwurf.
Man könnte es ja fast sagen, Slow Fashion oder Upcycling. Ich meine, früher hat man halt, das haben die Kinder nicht wirklich gemocht, aber da hat man halt Hosen geflickt. Flickerei rentiert sich ja halt überall. Ja. Wenn Socken Löcher haben, kein Mensch muss die stopfen, die schmeißt man weg.
Also damit bin ich natürlich auch groß geworden. Also dass mir Pullover, Jacken gestrickt worden sind, dass mir Dinge genäht worden sind. Ich sage mal, ab einem gewissen Alter, so ab Jugend oder Schulalter schon, findet man das also nicht mehr spannend, wenn man was Selbstgemachtes anzieht. Oder wenn dann die Hose am Knie durchgewetzt ist und es gibt dann einfach einen Flicken drauf. Das früher, oder zu sagen, was ist denn aufgetragen worden von den jüngeren Geschwistern? Also es ist ja durchgereicht worden, wenn es 3 Buben waren, dann haben es alle 3 vielleicht getragen.
Katharina Bauernhanddruck ist die nächste Rubrik, die gleich auf dieses Unternehmen folgt, oder? Das haben Sie mir im Vorfeld schon sehr schmackhaft gemacht. Da habe ich dieses Kapitel noch gar nicht gelesen gehabt, weil die Idee, das ist schon lange her, dass die Idee kam, aber ein Mangel hat dazu geführt, dass was entstanden ist, der Betrieb.
Genau. Da müssen wir zurückgehen in die 1960er Jahre. Und damals hat der Fritz Schleierbach mit seiner Frau Franziska einen Einödhof bei Beratshausen, also eben in Katharit, bewirtschaftet. Und das Ehepaar hat ziemlich lange nach Vorhängen für sein Bauernhaus gesucht. Natürlich nichts gefunden. Dann hat sich der Fritz Schleierbach selber ein Leinen besorgt und hat es dann bedruckt. Und das war sozusagen die Geburtsstunde vom Katharider Bauernhanddruck. Finde ich auch eine sehr spannende Geschichte.
Ja. Was machen die genau?
Die bedrucken, also es gibt Sofakissen, es gibt Platzsets, es gibt auch Vorhänge. Es ist Landhausstil, es ist aber jetzt nicht nur, dass man sagt, so schweres Leinen, was bei jungen Leuten beliebter ist. Es sind ja auch leichte und luftige Stoffe. Also ich finde es, die Muster sind sehr geschmackvoll und es ist auch eine von zeitloser Schönheit.
Mhm. Im Landkreis Schwandorf sind wir jetzt unterwegs bei unserem Streifzug zu Manufakturen in der Oberpfalz anhand des neuen Buches von Christina Sandig, die bei mir im Studio sitzt, aus der Oberpfalz angereist. Frau Sandig, eine schöne Geschichte verbindet sich mit Dr. Rösker Naturkosmetik in Fensterbach. Da kann man zum Beispiel Seifen kaufen, Fensterbach. Und noch dazu den Ortsteil Wolfring kennt jetzt nicht jeder, muss man Bilder dazu sagen. Aber die Geschichte der Entstehung dieser Manufaktur, dieses Betriebes ist allerliebst.
Also ein promovierter Physiker, ist auf Geschäftsreise in den USA. Wollte eigentlich nach Hause fliegen, ein Blizzard war dagegen und er saß in den Berkshire Mountains fest und er hat etwas getan, was er sonst nie getan hat. Er hat Mitbringsel für die Familie besorgt, also für seine Frau eine handgesiedete Seife. Seine Frau, die Ulrike Rösker, war davon so sehr begeistert, dass sie angefangen hat, selber Seife zu sieden. Da war ihr Gatte erstmal ein bisschen skeptisch. Also er hat dann vorsichtshalber schon mal die neue Küche, also die niegelnagelneue Küche mit Malerfolie abgedeckt. Während er heute zusammen mit seiner Frau und inzwischen ist auch der Sohn in die Manufaktur mit eingestiegen, einfach mit Begeisterung Naturkosmetik herstellt. Und da denke ich auch da, manche Dinge sollen vielleicht so sein im Leben. Und die Seifen aus Wolfring gehen in alle Welt. Das Ehepaar hat auch einen Stand am Nürnberger Christkindlesmarkt, der jetzt auch bald dann beginnt. Und das ist auch schon so faszinierend. Bei Familie Rösker, haben sie mir erklärt, eigentlich war ihr erstes Investment 20 Mark, also man musste erstmal in den Teigschaber, in eine wirklich genaue Waage und in einen Kochtopf investieren. Und ich glaube, da merkt man schon auch, wie Menschen, was man mit Liebe, mit Leidenschaft auch umsetzen kann. Mit einer gewissen, vielleicht, oder ist es sicher auch den Oberpfälzern eigen, eine gewisse Hartnäckigkeit, eine gewisse Zielstrebigkeit. Und was einem glücklich macht und damit ja auch andere Menschen auch glücklich macht. Und das fasziniert mich schon auch.
Und so ein, die Lust nach Kreativität, Erfindungsreichtum oder erfinderisch sein wollen. Ich weiß es jetzt nicht, wie viele Überschneidungen eine Physikerlaufbahn mit seinem Wissen, mit Seifensieder und Kosmetikwissen hat, aber wahrscheinlich als Naturwissenschaftler tut ihm vieles gut, was er aus der Physik kennt.
Ja, genau, und er hat sich's eben angeeignet und entwirft eben dann komplexe Duftkompositionen und das macht es ja auch so, so manche Dinge dann so einzigartig.
Ich habe vorhin habe ich jetzt glatt vergessen, weil ich auch da, also wie gesagt, eigentlich fast jede Geschichte, die Sie darstellen in Ihrem Büchlein, zum Produkt, zu dem, was zum Schluss rauskommt. Aber es geht ja dann immer auch um die Menschen, wie Sie es ja auch immer wieder betonen.
Genau, weil ohne die Menschen wären ja auch die Manufakturen nichts.
Und diese Menschen mit ihrer Leidenschaft hauchen die Seele ein und beleben das Produkt und machen es dann wertvoll und einzigartig.
Genau.
Eine besondere Sache habe ich empfunden, die Geschichte von Chocolatiers in Barbing bei Regensburg. Das wollte ich vorhin eigentlich schon anbringen. Jetzt sind wir schon in den nächsten Landkreis gewandert, weil wir vorhin im Regensburger Land in Regensburg selber waren. Aber das sind zwei ausgebildete Konditoren. Sie Rosenheimerin, eher ein Neumarkter. Die haben sich dann bei der Konditorenausbildung in München kennengelernt und haben auch was ganz Besonderes auf die Beine gestellt, darf man sagen.
Sie stellen heute vegane Pralinen her.
Das geht ja wohl nicht.
Doch, das geht. Das geht sogar sehr gut. Es rührt daher, dass sie beide überzeugte Veganer sind und haben dann im, das ist der Max Wittel aus der Konditorei Wittel in Neumarkt, eine alteingesessene Konditorei. Da haben sie beide gearbeitet, also der Max Wittel und seine Freundin, die Tamara Seidenglanz. Und dann ist ihnen aber so die Diskrepanz aufgefallen. Also man ist überzeugt, der Veganer arbeitet ja aber den ganzen Tag mit nicht veganen Sachen. Gerade in der Konditorei mit Sahne. Und dann war für sie die Fragestellung, so der private Lebensentwurf ist nicht mehr kompatibel mit ihrem beruflichen Tun. So, was macht man dann? Also gibt man den Beruf auf, wechselt irgendwo anders hin? Und sie haben sich dann aber für den anderen Weg entschieden, nämlich zu sagen, nein, wir leben unsere Passion weiter, aber eben jetzt vegan. Und dann haben sie das aufgedröselt, ihre, also herkömmliche Rezepte, und dann zu sagen, okay, welche Alternativen gibt es denn? Und dann Baustein für Baustein wieder zusammengesetzt. Und ja, das ist La Mara.
Schokolaterie in Barbing bei Regensburg.
Aber natürlich sind es Produkte, die eben nicht nur für Veganer sind.
Wie ist es sehr schön, es ist ein Bildle drin vom Schokolatier. Keine Schokolade ist auch keine Lösung, sagt er.
Genau.
Wenn ich auf die Uhr schaue, alphabetisch kriegen wir jetzt unsere Landkreise nicht mehr durch mit Kostproben aus Ihrem Büchlein Manufakturen in der Oberpfalz. Ich tät aber gerne noch einen Sprung machen in den Landkreis Tirschenreuth.
Gerne.
Was mich da fasziniert hat, war in Erbendorf die Steinwaldbrennerei, weil mir, ich habe das natürlich nicht gekannt und durfte hier lernen, dass es hier sich um die älteste Whisky-Brennerei in Deutschland handelt. Wenn man zuerst denkt, bitte wie? Whisky. Ja doch, ja. Whisky, stimmt schon. Was hat es damit auf sich?
Es war, wie man hier in ländlichen Regionen sagt, also ein Bäckermeister, der Johann Baptist Schrammel, hat 1818 eine Brennerei gegründet und hat hauptsächlich eben Korn gebrannt. Und der bayerische Volksmund kennt es ja auch gerne mal so als den Bauernbrand. Und dann wurden die Brände eben gelagert in Steingutgefäßen. Und warum dann so in Mitte des 19. Jahrhunderts die plötzlich ins Eichenfass gepackt wurden, ist gar nicht so klar heute. Vielleicht war es auch, dass der Platz ausgegangen ist. Und wie dem auch sei, der Brand wurde in ausgedienten Cognacfässern gelagert. Und damit ist eigentlich dann der Whisky geboren, also eine hochkomplexe Spirituose ja heute. Und er nimmt eben dadurch durch das Fass seine Farbe an und die Aromen auch. Und das ist die Steinwaldbrennerei Schrammel aus Erbendorf.
Im Landkreis Tirschenreuth, wenn wir jetzt so als Schlusspunkt noch eine große Kultureinrichtung mit reicher Geschichte, mit langjähriger Geschichte hier setzen, und da bleiben wir jetzt noch im Landkreis Tirschenreuth. Man kann sich's vielleicht schon denken, dann kommt man unweigerlich in diese großartige Anlage von Waldsassen.
Die Zisterzienserinnen Abtei Waldsassen. Die stellen also auch klösterliche Produkte. Ist ja auch, Klöster waren ja schon immer im Manufakturbereich tätig. Und da gibt es etwas, das sind die Zwiebelzuckerln. Also Lutschbonbons, man kann sie lutschen, wenn man seine Stimmbänder pflegen möchte, was jetzt müssen, für Sprecher
müssen, müssen wir hier ist, im Radio ja, aufstellen, genau. Überall auslegen.
Genau. dann als Vorboten, oder wenn sich so eine Erkältung ankündigt. Oder man kann sie auch, und das, glaube ich, tun die Menschen in Waldsassen und Umgebung, lutschen, weil sie so wunderbar nach Kindheit schmecken. Und das sind auch so diese Dinge, mit manchen Dingen wird man einfach groß. Mhm. Und das ist auch so die Erinnerung daran. Und es vermittelt einen, finde ich auch, es schmeckt nach Heimat. Und gar vieles schmeckt oder ist hier Heimat.
Also ich finde, unser Ratsch schmeckt und hat geschmeckt auch nach Heimat. Und ich denke und ich hoffe, wir haben Lust gemacht auf Heimat. Zunächst einmal anhand von Ihrem Buch Auf die Oberpfalz. Manufakturen in der Oberpfalz, von der Liebe zu handgemachten Dingen, erschienen beim Battenberg-Gietl Verlag von Christina Sandig. Und ich hoffe aber auch, dass wir Lust gemacht haben, dass wir das, was wir hier ein bisschen angerissen haben, dass das Impulse gibt für alle Zuhörerinnen und Zuhörer in der Region, um zu schauen, was haben wir denn da? Heimisches, nachhaltiges, wertvolles, muss nicht, kann nicht billig sein. Ich möchte nochmal aus Ihrem Büchlein hier da zitieren zum Schluss. In der Oberpfalz machen gar viele Menschen gar wunderbare Dinge, weitaus mehr, als hier im Buch porträtiert werden. Ein Buch wie dieses kann nur eine Auswahl bieten und die wiederum ist subjektiv. Wir haben heute in den vergangenen 2 Stunden eine kleine Auswahl geboten. Ich danke Ihnen, dass Sie uns das ermöglicht haben. Vergelt's Gott für den Besuch, Christina Sandig.
Ich danke Ihnen auch. Es war mir ein Vergnügen und eine Ehre.